ich hoffe, Sie bedauern es nicht, hier hingekommen zu sein, denn wir werden heute nicht über den Krieg in der Ukraine sprechen, sondern über einen Teil der Vorgeschichte. Also das, was ich Ihnen darstelle, betrifft die Situation vor dem Krieg. Aber Sie werden sich dann vorstellen können, dass es da dann leicht dann auch zu diesem Krieg kam. Ich kann jetzt nur, weil wir, glaube ich, auch für viele etwas Unbekanntes, weil das in den Medien, in unseren Leitmedien und auch in gewerkschaftlichen Medien, auch in linken Medien kaum vorkommt, dieses Thema, was wir heute behandeln. Deswegen kann ich da nur jetzt mal im Anfang so ein paar Skizzen machen. Und wer sich da genauer informieren möchte, für den und die habe ich ein paar Bücher geschrieben. Das eine Buch hier, das heißt Imperium EU, Europäische Union, und zwar zum Schwerpunkt Arbeitsverhältnisse, Arbeitsunrecht, Krise und neue Gegenwehr. Also da habe ich die Geschichte der Europäischen Union und das hängt ja eng mit den Arbeitsverhältnissen in der Ukraine zusammen. Auch deswegen, weil die Ukraine gar nicht EU-Mitglied ist, konnten amerikanische, westeuropäische Firmen mit noch viel schlechteren Bedingungen als in der EU und noch viel schlechteren Bedingungen als in den osteuropäischen EU-Staaten in der Ukraine investieren. Westeuropäische Textilfirmen, da komme ich da noch drauf, ne, die können in der Ukraine noch billiger produzieren lassen, Stichwort Mindestlohn 1,21 Euro, noch billiger als in Bangladesch und noch billiger als in den benachbarten EU-Staaten, Rumänien, Ungarn, wo der Mindestlohn zumindest über 3 Euro liegt. Immerhin, ne? Und wie das eben auch in der Ukraine durch die Europäische Union gefördert worden ist, habe ich das hier in der Geschichte der Gestaltung der Arbeitsverhältnisse durch die Europäische Union seit ihrer Gründung mal dargestellt und auch etwa 12 Porträts von EU-Staaten und EU-geförderten Staaten gemacht. Wie wird in der Ukraine, im Baltikum, in Ungarn, in Nordmazedonien, in Spanien, in Frankreich und in Deutschland gearbeitet? Und wie wird das durch die Europäische Union gefördert, auch etwa durch die Organisation von noch billigerer migrantischer Arbeit? Also das ist ein Tabu, auch in der Kritik an der Europäischen Union. Da wird ja viel herumkritisiert, Bürokratie und aber die Arbeitsverhältnisse, die Verschlechterung der Arbeit, die systemische Verletzung der Arbeitsrechte, der allgemeinen Menschenrechte der UNO durch die EU, ein Tabu. Also gut, deswegen kleine Empfehlung. Hier habe ich noch ein kleines Buch, das heißt BlackRock und Co. enteignen. Also BlackRock ist der heute größte Kapitalorganisator der westlichen Welt. Sitzt in New York, ist klar, und führender Aktionär in allen 40 DAX-Konzernen zum Beispiel, in Deutschland, auch bei Rheinmetall zum Beispiel. Und aber ne, wegen der Aktualität BlackRock seit Ende letzten Jahres der von den USA ernannte Koordinator für den Wiederaufbau der Ukraine nach dem Krieg. Wobei der Wiederaufbau natürlich umso lukrativer ist, je länger vorher der Krieg dauert. Und BlackRock als Koordinator für den Wiederaufbau ist gleichzeitig führender Aktionär in der amerikanischen Rüstungsindustrie. Lockheed, Boeing, General Dynamics, Raytheon und so weiter. Und BlackRock und Co. sind auch führende Aktionäre in der amerikanischen Fracking-Industrie. Das ist ungefähr 5-mal teurer als das russische Gas. Deswegen hier ein kleines Buch über BlackRock. Und dann noch hier noch was Dickeres, das heißt die Kapitalisten des 21. Jahrhunderts. Da habe ich eben genauer geschildert, wie seit diesem netten Saxophonspieler namens William Bill Clinton die amerikanischen Finanz- und Wirtschaftsverhältnisse, wie man so sagt in der Fachsprache, dereguliert worden sind. die neuen Finanzakteure wie BlackRock und Vanguard und State Street und Wellington und Fidelity, die haben da noch mehr Freiheiten bekommen, als sie vorher schon hatten und sind deswegen immer größer geworden und viel mächtiger als die Banken, von denen Sie vielleicht annehmen, dass das immer noch die Mächtigen in der Finanzwelt sind. Ist aber längst vorbei. BlackRock und Co. sind die führenden Aktionäre bei der Deutschen Bank, bei der Commerzbank, bei der Bank Goldman Sachs und so weiter. Okay, habe ich hier alles aufgeschrieben, auch die Entwicklung in China, weswegen die USA seit Obama ja so aufgeregt sind und jetzt China bekämpfen müssen wollen und als Vorstufe erstmal Russland einnehmen wollen. Kleiner Vorspann, jetzt fangen wir mit dem Thema an. Die Ukraine wurde seit ihrer Selbstständigkeit 1991 bis vor dem Krieg, also in diesen 30 Jahren, zur extremsten Form eines neoliberal umgestalteten Staates gemacht. Und die Merkmale dieses extrem neoliberalen Staates, also das ist diese politisch-ökonomische Irrlehre, die seit eben 30 Jahren von den USA ausgehend im Westen verbreitet worden ist, die Ukraine ist der am höchsten bei fremden Geldgebern verschuldete Staat der Welt. Pro Kopf der höchst verschuldete Staat der Welt. Bei den verschiedensten Kreditgebern, der Internationale Währungsfonds, die Weltbank und dann gibt es ja in der Europäischen Union noch zwei Banken, EIB, Europäische Investitionsbank und die Europäische Bank für Entwicklung. Also die sind Geldgeber, Kreditgeber, die subventionieren neue privat gegründete Firmen in der Ukraine. Aber es gibt eben auch privatwirtschaftliche Kreditgeber, Banken in der Europäischen Union, Banken aus der USA, aber auch dann zum Beispiel individuelle Investoren, wie zum Beispiel auch schon die genannte BlackRock-Kapitalinvestor, der auch von sich aus der Ukraine Kredite gegeben hat. Das ist so ein wichtiges Merkmal eines neoliberalen Staates, eine hohe Verschuldung und zwar bei ausländischen Kreditgebern, sodass dadurch das, was ja jetzt hier angeblich verteidigt wird, die Souveränität eines Staates, schon mal auf dieser Ebene gar nicht gegeben ist. Und das bekannte, vielleicht wichtigste potenzielle Wirtschaftsgut der Ukraine, die Schwarzerde, aufgrund ihrer Zusammensetzung, Lage und so weiter, so der größte, fruchtbarste, zusammenhängende Agrarbereich in Europa, vielleicht sogar auf der Welt. Das haben sich einheimische Oligarchen mithilfe der jeweiligen ukrainischen Regierung seit den 1990er Jahren zusammengepachtet. Das war ja so, es gibt etwa 8 Millionen Bauern in der Ukraine. Die waren in der Sowjetunion die Miteigentümer der Kolchosen und mit der Unabhängigkeit haben die dann so im Durchschnitt etwa 4 Hektar zum Eigentum bekommen. Haben sie ja auch noch heute. Aber weil diese 3, 4, 5 Hektar nicht ausreichen, um einen landwirtschaftlichen Betrieb zu betreiben, der dann davon leben kann, haben die ukrainischen Regierungen unter dem Druck amerikanischer, ausländischer Investoren dann das gefördert, dass zunächst mal einheimische Oligarchen für 60, 70, 80, 100 Euro im Jahr pro Hektar diese Landflächen pachten können und mit der Zeit die größten Agrarholdings, die haben inzwischen 500.000, 480.000 und so weiter Hektar von vielen tausend Bauern zusammengepachtet. Das sind ukrainische Oligarchen. Die haben das gepachtet, zahlen den Bauern ein bisschen Hungerlohn und lehnen sich zurück und tun weiter nichts. Und der ganze landwirtschaftliche Betrieb, der ist in der Hand amerikanischer Konzerne. Sie kennen vielleicht John Deere, der weltgrößte Hersteller von Landmaschinen, Traktoren, Sämaschinen, Erntemaschinen, so wie sie das in der Großagrarindustrie in den USA eben seit 100 Jahren entwickelt haben. Und Cargill, Monsanto, Bayer, die liefern das Saatgut, die Pestizide und so weiter. Und Archer Daniels und so weiter, die haben den Export des Getreides in der Hand. Also auch da kann man sagen, Ukraine ist kein souveräner Staat. Jetzt dieser Tage ist ein ganz aktueller Bericht erschienen des Oakland Instituts in den USA über den aktuellen Stand der Eigentümer der ukrainischen Böden. Ich lese das mal vor. Kernel Holding, Ukrland Farming, MHP, TNA, NCH, Astarta und so weiter. Und interessant, alle diese 10 größten Agrarholdings, die einheimischen ukrainischen Oligarchen gehören, wo aber ausländische Aktionäre beteiligt sind, amerikanische im Wesentlichen, die haben alle ihren rechtlichen und Steuersitz nicht in der Ukraine. Alle, sondern in Zypern, in Luxemburg, in den Niederlanden, in Saudi-Arabien, Jungferninseln, Virgin Islands, die sind da irgendwo in der Karibik und in den USA. Also auch das ein Hinweis, die Ukraine ist kein souveräner Staat. Die wichtigsten Unternehmen haben ihren rechtlichen und Steuersitz in den wichtigsten Finanzoasen des Westens. Was natürlich auch bedeutet, der ukrainische Staat verarmt. In dieser 30-jährigen Geschichte, auch typisch für ein neoliberal umgestaltetes, aus dem Westen beeinflusstes Land, haben wir in der Regierung eine sich schnell wechselnde Folge von sich abwechselnden oligarchisch geführten Parteien. Diese Parteien, vielleicht erinnern Sie sich noch an so eine blonde Frau mit einem Haarzopf, Frau Timoschenko und so weiter. Da gibt es, glaube ich, 7, 8, 9 in dieser Zeit. Die werden medial, westlich und so weiter hochgepusht, sind gewählt. Und durch das, was sie machen, machen sie sich natürlich schnell unbeliebt und müssen dann durch einen neu hochgepuschten und auch wieder schnell unbeliebten Präsidenten abgelöst werden. Ja, die Oligarchen sind sozusagen die Pächter. Die haben nach bisher ukrainischem Recht allein das Recht, das Land von den Bauern zu pachten. Die Zelensky-Regierung hat das geändert. Also ab 2024 dürfen auch Ausländer ukrainische Böden kaufen. Aber bisher haben das Recht nur einheimische Ukrainer. Also diese Oligarchen sind die Pächter. Aber der ganze Betrieb und der internationale Handel ist in der Hand ausländischer, vor allem amerikanischer Konzerne. Die machen dann den Gewinn. Die organisieren auch die großen Getreidesilos zum Beispiel. Und für die Versorgung der einheimischen Bevölkerung in der Ukraine, da im Wesentlichen machen das noch die verbliebenen 6 Millionen Kleinbauern, die dann auf kleinen regionalen Märkten dann doch noch so ein bisschen was verkaufen. Und an diesen Oligarchen-Holdings, die die Großpächter sind, sind aber inzwischen auch ausländische Aktionäre, Hedgefonds oder BlackRock oder Vanguard, beteiligt als Aktionäre. Formell sind die Chefs noch die ukrainischen Oligarchen, aber als Mitaktionäre, als Miteigentümer und sowieso als Kreditgeber, was ich schon erwähnt habe, das sind dann die europäischen Banken oder die Weltbank und so weiter. Schon vor dem Krieg hatte die Ukraine die größte Armee in Europa. Mehr Soldaten als die größeren, wichtigeren, mächtigeren EU-Staaten. Mehr Soldaten als die Bundesrepublik, als Frankreich, als England. 292.000 Soldaten vor dem Krieg. So viele Soldaten hat kein anderer Staat in Europa. Interessant, die kleine Ukraine mehr Soldaten als Deutschland. Und die arme, überschuldete Ukraine hätte natürlich seit der Westorientierung 2014 nicht das Geld gehabt, um dieses Militär aufzubauen, auszurüsten, zu bewaffnen. Also auch in der Hinsicht keine Souveränität. Die beiden größten Geldgeber sind die USA und Großbritannien seit 2014. Diese Lieferungen, die sind mit Hilfe von Krediten der Weltbank und so weiter geliefert. Die Rückzahlung steht offen. Aber da haben die USA im letzten Jahr, also während des Krieges, ein neues Gesetz beschlossen. Der amerikanische Kongress hat ein Lend-Lease Act beschlossen. Gab es schon mal 1941, als vor allem die Alliierten der USA, vor allem eben Großbritannien, Frankreich, mit Rüstungsgütern, aber auch Nahrungsmitteln für die Bevölkerung und so weiter beliefert worden sind, wo aber die Staaten schon so verschuldet waren, dass unklar ist, wie das zurückgezahlt wird. Und deswegen der Lend-Lease Act, das bedeutet verleihen und verpachten, wobei die Rückzahlung, wenn es denn mal ein Ende des Krieges gibt, dann die Form der Rückzahlung offen gelassen ist. Das heißt, die muss dann nicht unbedingt in Form von Geld erfolgen, weil vermutlich, wie dann auch die Ukraine nach dem Krieg sowieso kein Geld mehr hat. Sondern dieser Lend-Lease Act bedeutet, und wie gesagt 2022 für die Ukraine speziell beschlossen, also in Wiederholungsfall, da ist dann offen gelassen, in welcher Form die Ukraine das zurückzahlen würde, zum Beispiel durch eine weitere Öffnung, Entbürokratisierung für ausländische Investoren. Oder beispielsweise, das war eine Rückzahlungsform Großbritanniens nach dem Krieg, und Großbritannien hat seine Schulden aus dem Krieg, nach dem Krieg, an die USA unter anderem dadurch zurückgezahlt, dass einzelne Commonwealth-Standorte als Militärstützpunkte an die USA übergegangen sind. Das heißt, das ist ein Leih- und Pachtvertrag, der lässt die Rückzahlung offen und der Sieger kann dann beschließen, naja, was möchte ich denn gerne haben? Auch mal so zwei Stützpunkte in Kiew und was weiß ich, ne? Dadurch erlassen wir euch 20 Milliarden. Ne? So geht Lend-Lease. Und jetzt kommen wir zu unserem eigentlichen Thema. Das waren so mal die Rahmenbedingungen, die natürlich, und so lautet die Vereinbarung zwischen der Regierung Zelensky und dem Koordinator für den Wiederaufbau BlackRock, diese Entwicklung soll dann nach dem Krieg weitergeführt werden mit Privatisierungen, mit Erleichterungen des Landkaufs, mit Investitionserleichterungen und so weiter. Und dazu gehört dann auch das, was wir heute Abend im Wesentlichen behandeln, nämlich die Arbeitsbedingungen und die Arbeitseinkommen. 2014 wurden ja die Regierungsverhältnisse in der Ukraine durch westliche Agenturen verändert und seitdem hat sich, weil ein Auslöser ja auch das geplante Abkommen Ukraine mit der Europäischen Union war, seitdem hat sich dann die Ukraine auch an westliche Standards angenähert und hat 2015 zum ersten Mal einen gesetzlichen Mindestlohn beschlossen. Vorher gab es das nicht. Dieser erste gesetzliche Mindestlohn in der Ukraine 2015 betrug 34 Cent pro Stunde. Wenn man das zum ersten Mal hört, glaubt man es nicht, oder? Die letzte Anhebung 2021 war dann auf 1,21 Euro pro Stunde. Das ist, ne, gemessen an der Kaufkraft wohl der weltweit niedrigste gesetzliche Mindestlohn, den es gibt. Der ist natürlich, was weiß ich, in Indien noch niedriger. Aber wenn man auch in der Ukraine bei westlichen Supermärkten und so weiter einkaufen muss, da ist die Kaufkraft relativ gering. Natürlich bedeutet das jetzt nicht, dass alle, die in der Ukraine arbeiten, nur 1,21 Euro bekommen. Natürlich bekommen manche auch 2 Euro oder 3 Euro. Aber dafür bekommen manche auch den Mindestlohn nicht, sondern weniger. Also zum Beispiel gibt es eine Untersuchung im Bereich der Textilien, gibt es ja doch eine ganze Reihe von Initiativen, die sich um die Lieferketten in der Textilherstellung kümmern. Und da hat so eine Initiative mal 2019 eine Untersuchung gemacht und festgestellt, dass eben viele Textilarbeiterinnen, also es gibt über 1000 Textilfirmen, Zulieferfirmen für Hugo Boss und C&A und so weiter in der Ukraine. Und da wurde ausgerechnet, dass eben Textilarbeiterinnen, meistens Frauen natürlich, vielfach unter Akkord arbeiten. Und wenn sie ihre Akkordvorgabe nicht schaffen, dann müssen sie, um die 1,21 Euro zu erreichen, eine kostenlose Nacharbeit machen. Oder wenn die Aufträge mal zurückgehen, dann gibt es Zwangsurlaub, der nicht bezahlt wird. Es gibt ungefähr allein aus Deutschland ungefähr 2000 Firmen, entweder Filialen von deutschen Firmen oder Zulieferfirmen, also für Textil, für die Autoindustrie, für Pharmakonzerne, Bayer und so weiter, BMW, Porsche. Die haben alle Zulieferer in der Ukraine für die einfachsten Vorzulieferarbeiten. Also zum Beispiel das Montieren von Kabelbäumen, das ist sowas Einfaches. Das wird in die Ukraine vergeben und die liefern das dann weiter nach Ungarn, wo das dann komplizierter zusammengebaut wird. Oder zum Beispiel der Textilindustrie, ist es klar, zur Textilindustrie gehört auch die Schuhindustrie. Und in der Ukraine werden Schuhe vorgefertigt zu diesen niedrigen Löhnen und dann nach Rumänien und Polen weitergeschickt, wo die dann ihre Endform bekommen und das Signet Made in European Union. Und auch diese vielen Bauern, die jetzt nur auf ihren 3-4 Hektar mehr oder weniger für den kleinen regionalen Markt ein bisschen verdienen können und ihre Subsistenzwirtschaft betreiben, die dürfen dann mal zwischendurch als Saisonarbeiter auf den großen Agrarholdings arbeiten. Aber da können natürlich in diesem Groß-Agro-Business mit den riesigen Maschinen und mit der Automatisierung, da kann nur ein kleiner Teil der Bauern dort arbeiten. Also wie gesagt, wir sind in der Situation vor dem Krieg. Vor dem Krieg waren ungefähr 4 bis 5 Millionen Ukrainer als migrantische Arbeitskräfte in anderen EU-Staaten tätig. Die meisten in Polen, und zwar zu den niedrigeren Arbeiten, Putzkräfte, Sicherheitsleute und Lkw-Fahrer. Deswegen war es zum Beispiel so, mit dem Beginn des Krieges durften dann die ukrainischen Männer im wehrpflichtigen Alter nicht mehr ausreisen. Deswegen fehlten bei den größten Lkw-Speditionen in der EU, die sind in Polen und in Litauen, da fehlten dann plötzlich 100.000 Lkw-Fahrer. Ukrainer. Überall. Die größte Spedition in der Europäischen Union hat ihren Sitz in Litauen. Natürlich fahren die überall rum. Aber in Litauen ist der Sitz. Girteka heißt die größte Spedition in der Europäischen Union. Und damit die Lkw-Fahrer, auch aus der Ukraine, die ja jetzt nicht die Sprachen beherrschen in den Staaten, wo sie da jetzt überall was hinbringen müssen. Deswegen fördert die Europäische Union bei der größten Spedition Girteka mit Sitz in Litauen, fördert die Europäische Union, dass die künstliche Intelligenz eingesetzt wird. Sodass also der Ukrainer oder der Moldawier und so weiter, der als Lkw-Fahrer für Girteka durch Europa fährt, der braucht die Sprachen gar nicht zu lernen, wenn er irgendwo bei Rewe was auslädt in Deutschland, sondern auf seinem Smartphone, da spricht er rein in seiner Sprache Ne, ich bin jetzt hier in Köln-Ehrenfeld und da muss ich da jetzt hinfahren und was wir machen. Dann kriegt er das in seiner Sprache mit Bild und Anweisung zurück. So war es schon vor dem Krieg, dass ungefähr 5 Millionen Ukrainer, ukrainische Frauen auch, teilweise auf Dauer oder teilweise sozusagen hin und her pendelnd in anderen Staaten, anderen EU-Staaten als migrantische, billige Arbeitskräfte tätig waren. Übrigens auch in einem Industriezweig, der in Deutschland besonders gefördert wurde seit der fortschrittlichen Regierung, die so ähnlich zusammengesetzt war wie heute, nämlich der SPD-Grünen-Regierung von Schröder-Fischer 1998 bis 2005. Die haben ja nur fortschrittlich, wie die waren, die Prostitution zu einem normalen Beruf erklärt. Und deswegen wurde auch unter dem Patronat der Bundeskanzlerin Angela Merkel Deutschland zum größten Bordell Europas. Schätzungsweise vor Corona. 700.000, 800.000 Prostituierte in Deutschland, wovon die meisten 500.000, 600.000 ohne die gesetzliche Registrierung hier waren. Dazu gehörten auch natürlich viele schöne blonde Ukrainerinnen. Eine andere sozusagen kommerzielle Verwertung des Frauenkörpers hat in der Ukraine seinen Sitz gefunden. Die Ukraine ist der weltweite Hotspot für kommerzielle Leihmutterschaft. Das Reservoir ist natürlich groß. Frauen, die nicht viel verdienen sonst oder gar nichts verdienen. Also die kommerzielle Leihmutterschaft wurde in den USA entwickelt. Aber dort unterliegt sie bestimmten Regularien und ist natürlich sehr teuer, so bis $250.000 für ein gesundes Baby, das dann abgeliefert wird. Aber in der Ukraine ist es weniger als halb so teuer. Und deswegen ist dort im Laufe der Zeit und westlich gefördert, auch medizinisch gefördert, ein eigener Industriezweig aufgebaut worden. Bei diesen Agenturen kann man anfragen, ich möchte gerne ein Baby haben und bitte vermitteln Sie mir eine ukrainische Frau. Und dann können die Dreaming Pairs zu spezialisierten Krankenhäusern, Laboren, Ärzten kommen, liefern ihren Samen und ihre Eier ab, die werden dann im Labor befruchtet und der ukrainischen Frau eingesetzt. Und bei erfolgreicher Ablieferung eines gesunden Kindes bekommt die dann €20.000. Und zu dem Angebot gehört dann eben auch die Einschaltung beispielsweise des deutschen Konsulats, das dann den Pass und die Geburtsurkunde und so weiter ausstellt. Auch diese Freiheit, diese kommerzielle Freiheit, wird in der Ukraine verteidigt. Ich hatte schon gesagt, die Selenskyj-Regierung hat dann den gesetzlichen Mindestlohn immerhin 1,21 Euro angehoben, hat aber gleichzeitig weitere Arbeitsrechte oder Arbeitsunrecht beschlossen, nämlich es ist jetzt auch zulässig, das ist mal unter den Tories in England erfunden worden, der Zero-Hour-Contract, also der Null-Stunden-Arbeitsvertrag. Das hat inzwischen auch die Europäische Union legalisiert. Es ist auch in einer Arbeitsrichtlinie der Europäischen Union von 2019 festgehalten. Zulässig und sozusagen kompatibel, verträglich mit europäischem Recht ist der Null-Stunden-Vertrag. Das heißt, ich als abhängig Beschäftigter habe mit einem Unternehmen einen Arbeitsvertrag, wo aber keine feste Zahl an wöchentlichen, monatlichen Stunden festgelegt ist, sondern es bleibt dem Unternehmen offen, je nach Bedarf, auch kurzfristig, zu sagen, dann komm mal morgen für 6 Stunden. Das ist eine EU-Arbeitsrichtlinie, was ja bedeutet, die EU-Mitgliedstaaten müssen das in eigenes Recht umsetzen. Aber weil das doch ziemlich drastisch ist, hat das zum Beispiel Deutschland und die großen EU-Staaten haben das noch nicht gemacht. Aber die Ukraine, die noch gar nicht Mitglied der EU ist, die hat es schon gemacht. Und beispielsweise zu dem Zelensky-Arbeitsrechtsreformpaket gehört auch, dass Entlassungen nicht begründet werden müssen. Und zu dem Reformpaket gehört auch folgende Feinheit. Also die Ukraine war ja in der Sowjetunion ein wichtiger Industriestandort. Und da waren die Gewerkschaften ja sehr wichtig, hatten viele Mitglieder, hatten ein hohes gesellschaftliches Ansehen. Und deswegen gibt es heute noch in vielen Städten der Ukraine zwar schwache, geschwächte Gewerkschaften, aber die haben aus sowjetischer Zeit noch große Gewerkschaftshäuser und Ferienhäuser und dazugehörige Grundstücke. Und da hat das Zelensky gesagt, ja, die Gewerkschaften, die habe ich jetzt ja sowieso klein gemacht, die brauchen noch keine großen Häuser mehr. Die ziehen wir jetzt ein. Die Gewerkschaften werden enteignet. Und gegen diese Entwicklungen, gegen diese Gesetzesvorhaben in der Ukraine unter Zelensky ab 2019, gab es ja viele Demonstrationen, Proteste. Darüber sind wir hier nicht informiert worden. Obwohl zum Beispiel alle großen europäischen Gewerkschaftsbünde, die heißen IGB, ITUG, CSL und so weiter, ne, wo der DGB und alle großen Gewerkschaften der EU-Mitgliedstaaten, die sind da in europäischen Gewerkschaftsbünden vereint. Die haben dann auch ihren Sitz, ihre Vertretung in Brüssel bei der EU-Kommission und so weiter. Die haben gemeinsam, das machen die selten, die großen Gewerkschaftsbünde, die haben gemeinsam gegen diese Zelensky-Arbeitsrechtsreform protestiert, hat nichts genützt. Ich komme zu einem letzten Bereich. Schon 1994, also knapp nach der Unabhängigkeit der Ukraine, hat der größte Zigarettenhersteller der Welt, Philip Morris, die größten Zigarettenfabriken in der Ukraine aufgekauft. In der Sowjetunion, Russland wird ja viel geraucht. Und auch gerade Industriearbeiter, auch in Deutschland, die haben ja immer viel geraucht. Aber Philip Morris hat dann Folgendes gemacht oder erreicht, weil die gesagt haben, naja, in der Ukraine nur jetzt Zigaretten für die Ukraine zu produzieren, das lohnt sich nicht. Wir nehmen den Standort Ukraine für die Produktion für den weltweiten Export. Und dafür war es dann wichtig, für den Konkurrenzvorteil der in der Ukraine produzierten Zigaretten, das hat dann sofort die damalige ukrainische Regierung, der Chef hieß Kutschma, die ukrainische Regierung hat zugestimmt und hat den Steuersatz für Zigaretten, der ja sonst sehr hoch ist, in Deutschland ungefähr 70%, also weltweit, europaweit, so in dieser Größenordnung, zwischen 60% und 70% Zigarettensteuer. Da hat die ukrainische Regierung sofort zugestimmt, wir machen den niedriger als die Hälfte. Dadurch verliert der Staat zwar ein bisschen Geld, aber das belebt ja die Wirtschaft. Und seitdem produziert Philip Morris in der Ukraine auf Teufel komm raus 95% für den Export. Aber zu dem Export, wie sich herausstellte, ist ein beschönigender Begriff. Weil eine reale Ausführung von Export ist der Schmuggel. Und das hat sogar nach einigen Jahren die Europäische Kommission gemerkt. Und dann hat die Europäische Kommission in Brüssel ausgerechnet, für die betroffenen EU-Mitgliedstaaten, in die ukrainische Zigaretten geschmuggelt werden, entstehen jährlich Verluste von mindestens 4 Milliarden Euro. Und dann hat die Europäische Union Philip Morris verklagt, dümmer hätten sie es nicht machen können, vor einem Gericht in New York. Dann hat das Gericht New York erwartungsgemäß gesagt, nö, das dürfen die. Aber dann wurde das doch bekannt und dann war das Ansehen von Philip Morris ein bisschen angeschlagen. Und dann haben die gesagt, wir zahlen euch ein paar Milliarden gestreckt auf 10 Jahre. Dann hat die Europäische Kommission zugestimmt, okay, also gut, das Angebot nehmen wir an. Aber hat jemand von euch schon mal gehört, dass Philipp Morris die gezahlt hat? Nein, bisher scheinbar nicht. Jedenfalls ist es nicht bekannt geworden. Und ich glaube, wenn sie was gezahlt hätten, wäre das bekannt geworden. Auch von daher ein kleiner Baustein, wie die Ukraine hier keine Souveränität hat über das, was in ihrem Land produziert hat. Sie stimmt systemischen, nachhaltigen, dauerhaften Steuerverlusten zu und zugunsten vor allem amerikanischer Konzerne und Aktionäre werden EU-Staaten und andere natürlich auch geschädigt. Also diese Arbeitsverhältnisse, also die Europäische Union hat ja dann 2015 mit einer Gültigkeit ab 2017 einen Wirtschafts- und Handelsabkommen mit der Ukraine geschlossen. Und dieses Abkommen beinhaltet vor allem vorteilhafte Bedingungen für Investitionen, westeuropäische Investitionen in der Ukraine, die dann zum Teil eben auch durch die beiden in der EU spezialisierten Banken, EIB und ERBD, mit subventioniert, kreditiert werden. Aber nirgendwo in diesem Abkommen ist von den Arbeitsverhältnissen die Rede. Nirgendwo. Wie man da anders rangehen könnte, hat zum Beispiel jetzt Ende letzten Jahres, Dezember 22, also nach fast einem Jahr Krieg, eine Koalition von Bauernverbänden, Wissenschaftlern, Bürgerinitiativen und so weiter gezeigt. Die haben Ende 2022 einen hier nie gehörten Aufruf gestartet für eine unabhängige Ukraine. Die haben gesagt, diese ganzen ausländischen Investoren, die hier den ukrainischen Boden nutzen, um billig für den Weltmarkt zu exportieren, zu produzieren und zu exportieren, das schadet unserem Land. Davon abgesehen, dass die natürlich mit ihren Pestiziden und so weiter auch die Böden kaputt machen. Wie in den USA auch. Und das Wasser knapp wird, das Grundwasser absinkt und so weiter. Die haben so einen Aufruf verfasst, wie in einer Neuordnung bei einem Wiederaufbau nach der Ukraine, die Ukraine sozusagen ein selbstständiger Staat werden könnte, und zwar nur auf dem Gebiet der Agrarwirtschaft, der für sich auch noch umweltschonend agrarische, ländliche, bäuerliche Landwirtschaft fördert. Und eine solche Form der Unabhängigkeit der Ukraine, auch auf anderen Gebieten, das ließe sich auch denken, aber solche Vorschläge bleiben hier ungehört und der Marsch geht leider in eine andere Richtung. Vielen Dank erstmal.